Moin und willkommen zu einer neuen Folge des New Minds AI Podcasts. Und heute habe ich einen richtig, richtig coolen Gast mit dabei, und zwar Gordy von 11 Labs. Und falls die 11 Labs nichts sagt, das ist, glaube ich, eines der größten und heißesten AI-Unternehmen, die wir gerade in Europa haben. 11 Milliarden Dollar Bewertung, über 500 Millionen ARR und knapp 75% der Fortune 500 nutzt das Tool und die Plattform. Und das Ganze aus Europa, nicht aus den USA. Mega, mega cool. Und Gordy macht dort Growth für über 50 Länder. Trotz fast 500 Mitarbeitern hat 11 Labs übrigens keinen einzigen Titel. Alle arbeiten gleichberechtigt am Wachstum mit. Und in dieser Folge reden wir darüber, warum Voice die Tastatur ablöst und wie das Ganze technologisch eigentlich funktioniert. Von Text-to-Speech über Turn-Taking bis zur Latenz im Millisekundenbereich. Plus, wo wir mit Voice-Adaption in Europa wirklich stehen und wohin das vielleicht in den nächsten Jahren so führen wird. Also viel, viel Spaß mit der Folge mit Gordy. War mega cool. Unbedingt bis zum Ende hören. Und los geht's.
New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Ja, moin Gordy, schön, dass du am Start bist. Schön, dass wir jetzt Zeit haben, über KI, Voice, 11 Labs und alles drumherum noch zu quatschen. Danke, dass du hier bist.
Moin Jens, ich freue mich, dabei zu sein.
Cool. Du hast, finde ich, eine sehr spannende Rolle bei 11 Labs. Wir sprechen gleich über wer und was 11 Labs ist, was auch deine Rolle einnimmt. Aber erstmal zu dir. Wenn du deiner Familie erklären musst, was du eigentlich machst und womit du Geld verdienst, wie erklärst du das eigentlich den Leuten, die dich vielleicht auch jetzt nicht kennen?
Super gute Frage. Also ich glaube, womit wir noch nicht im Markt sind, ist zu sagen, ich arbeite einfach für 11 Labs, weil viele Leute die Brand zur einen Seite gar nicht kennen und zum anderen auch nicht wirklich wissen würden, was genau denn 11 Labs jetzt eigentlich macht. Also ich versuche mal zu beschreiben, wenn es ganz kurz sein muss, ich arbeite für eine der führenden AI-Companies Europas. Und wenn es ein bisschen länger sein muss, dann versuche ich immer zu erklären, dass ja die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, dass Input immer Tastatur- oder textbasiert sein muss, eigentlich nicht die natürlichste Art und Weise ist. Und dass ich für das Unternehmen arbeite, was das ändert. Nämlich wir Input in natürliche Weise herzustellen, meistens über Sprache. Und wir somit nicht mehr gezwungen sind, für Computer zu arbeiten, sondern Computer für uns arbeiten können. Und dieses Unternehmen wiederum heißt 11 Labs und ist eines der führenden AI-Unternehmen Europas.
Boah, das ist schön. Ich habe auch in einer meiner Vorträge habe ich auch sowas drin, wo ich genauso sage, Tastatur und Maus ist ja nichts Natürliches, ist ja nicht Gott gegeben oder in der Steinzeit schon da, ist einfach nur, weil Voice nicht funktioniert. Von daher mega cool, dass ihr das nach vorne treibt.
Ich finde das auch krass. Also ich bin jetzt nächsten Dienstag auf einer großen Veranstaltung in Berlin. Vor 2000 Leuten werde ich da eine Rede halten. Und ich habe lange überlegt, wie fange ich das denn eigentlich an? Denn sonst fängst du ja öfter mit an, ja, du kannst Kundensupport automatisieren oder du kannst irgendeine Voice clone oder sonst irgendwas. Und da habe ich tatsächlich damit angefangen, also wir recorden das jetzt 5 Tage davor, dass ich erstmal so eine Schreibmaschine auf dem Bild gepackt habe, dann diesen alten Desktop-Computer der 90er Jahre und den modernen Laptop. Und alle von denen haben gemeinsam, dass das Kern-Input-Instrument die Tastatur ist. Mhm. Und wir jetzt zum ersten Mal in so einer Zeit sind, wo eben diese Tastatur so in dem Maße wahrscheinlich nicht mehr gebraucht werden wird in der Zukunft.
Das ist schon geil. Aber da sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber. Was machst du denn eigentlich bei 11 Labs? Weil ihr seid ja mittlerweile ein paar mehr Leute. Das heißt auch wahrscheinlich verschiedene Rollen. Was ist denn so dein Job Tag ein Tag aus? Und wie sieht dieser Job so aus?
Ja, also wir sind momentan knapp 400, 450 Leute, was relativ lean ist. Denn wir haben über 500 Millionen Euro oder Dollar wiederkehrenden Umsatz mittlerweile, sind sehr, sehr schnell wachsend. Und ja, und was diese 450 Leute machen, quasi ein Drittel ungefähr Sales, ein Drittel macht bei uns Research, das heißt, wir sind ja ein Modellprovider, die entwickeln tatsächlich diese ganzen Voice-Modelle. Und dann ein Drittel macht alles andere, Operations, Finance, Strategie, Growth und so weiter. Und meine Rolle ist eben Growth, das heißt dafür zu sorgen, dass meine Märkte, das sind vor allem die europäischen, afrikanischen, Middle Eastern Märkte, dass die wachsen und dass die eben richtig aufgestellt sind. Und was heißt das jetzt im Konkreten? So ein bisschen Mutter für alles. Ne? Von Kampagnenplanung über Performance-Marketing-Sachen, über Zahlen angucken, Events organisieren, orchestrieren, analysieren und gucken eben, dass das Team in die richtige Richtung rennt.
Mhm.
Okay, spannend. Ich meine, da mit so einem schnell wachsenden Unternehmen und so viel Märkten und so viel Demand ist ja, glaube ich, denen die Growth-Rolle total spannend. Was ist denn aktuell so für dich der spannendste Bereich in deiner Rolle? Einfach neue Märkte zu erschließen oder auch wirklich in Märkten führend zu werden? Wo hast du gerade aktuell am meisten Spaß?
Ja, bei beiden. Also ich glaube, ich bin ja erst ungefähr ein Jahr dabei. Und vor einem Jahr war es so, dass wir, gerade was den deutschsprachigen Markt, das sollte mein Hauptmarkt sein, dass wir hier quasi bei Null waren. Ja, wir hatten teilweise auch Konkurrenten in diesem Markt, die spezifisch für den deutschen Markt gedacht waren und so weiter. Und da war die große Herausforderung, wie launchst du so einen Markt von 0 auf 100? Und jetzt nach einem Jahr, und ich glaube, das ist, habe ich auch sehr stolz drauf, können wir sagen, dass wir einer der schnellst wachsenden Märkte überhaupt sind. Nicht nur in Europa, aber weltweit. Und was ich jetzt natürlich versuche, ist für alle meine anderen Märkte, da gibt es ja noch mehr als 30 andere Länder in Europa, für die man das auch anwenden könnte, die entsprechend genauso zu skalieren. So, und das stelle ich natürlich jetzt fest, nur weil das in Deutschland funktioniert hat, heißt das nicht notwendigerweise, dass das auch in, weiß ich nicht, Rumänien oder so funktioniert. Das heißt, was sehr Spaß macht, ist jetzt versuchen, das, was man schon einmal geschafft hat, für all die anderen Kernmärkte zu replizieren, aber eben der lokalen Gegebenheit anzupassen oder des lokalen Mindsets auch. Ne? Und jetzt, ich habe gerade Rumänien erwähnt, aber wir brauchen nicht weit gucken. Ne? Unsere Nachbarn in Frankreich ticken komplett anders, als wir Deutschen das tun. Die Leute in UK und Ireland ticken nochmal komplett anders. Und so ist das wahnsinnig spannend, denn mein westlichster Markt ist ja irgendwo in Südamerika, wahrscheinlich Peru oder sowas, ne? Oder Chile. Und mein östlichster Markt ist ganz im Middle East, irgendwo Richtung Dubai. Und deswegen, du hast so viele kulturelle Unterschiede, die ja gerade so, glaube ich, mein Hauptaugenmerk sind in meinem Alltag.
Das heißt ja nicht nur den Unterschied zu den USA, wo ihr ja schon einfach nochmal eine andere Platzierung habt, sondern auch ja in den Ländern einfach so krass Unterschied. Hast du ein paar Beispiele? Also vielleicht auch gerade, USA hat es irgendwie vorgelebt, dann guckt sie natürlich auch ein paar Sachen ab, sagt irgendwie, das hat vielleicht da funktioniert. Was sind Dinge, die vielleicht hier überhaupt nicht funktionieren, die da funktioniert hat, wieder andersrum? Was sind so kulturelle Unterschiede auch bei vielleicht einer Adaption von Technologie, was ihr macht?
Ja, ich glaube, also ich habe selber 4 Jahre lang in den USA gelebt, auch studiert und auch da ein Unternehmen gegründet. Also ich glaube, es gibt schon viel, was man da aus den USA lernen kann, aber definitiv auf so viele Unterschiede. Und ich glaube, eines der ganz großen Unterschiede ist die Leute in den USA machen sehr schnell Entscheidungen und springen schnell auf das neueste, modernste Schiff, was wir ja momentan sind, und implementieren das dann auch schnell. Wir in Deutschland oder generell in Europa sind sehr viel bedachter. Wir nehmen uns Zeit, wir haben sehr viele Compliance und Security Questions und wir wollen erstmal wissen, ist das denn auch wirklich so gut, wie die tun? Wir testen meistens erstmal in einem kleinen Ausmaß und wenn wir dann überzeugt sind, dann springen wir voll drauf an. Und ich würde sagen, das ist so der größte Unterschied. Aber jetzt, um konkrete Beispiele zu nennen, es ist schon so, dass Lokalisierung, also die sprachliche Lokalisierung von Content und von all dem, was wir so machen im Growth, ein sehr großes Augenmerk erfährt in Europa. Also zum Beispiel, wir werden in Europa regelmäßig als AI-Company aus dem Silicon Valley wahrgenommen. Jetzt ist das ironisch, weil wir europäisch sind. Wir haben 2 polnische Gründer, die das Unternehmen zwischen Polen und UK gegründet haben. Unser größtes Office ist in London. Wir haben wahnsinnig viele Mitarbeiter über ganz Europa verteilt. Aber woran liegt das? Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir in Europa mittlerweile so ein Mindset haben, dass wir denken, alles, was irgendwie groß ist und schnell wächst, muss notwendigerweise irgendwo aus Amerika kommen. Das heißt, Hauptaugenmerk, was wir immer versuchen klarzumachen, ist, das hier ist ein europäisches Powerhouse und wir sollten auch als solches gesehen werden. Zweite Sache ist dann natürlich die lokale Gegebenheit. In Amerika tendiert man ganz oft dazu, punchy Headlines zu machen, möglichst präzisen, knappen Text zu sagen, ne, meistens in dieser Stimmung, wir sind die Besten für das und das, ihr müsst es jetzt nutzen. Das reicht in der Regel aus, einfach gesagt, um das Produkt zu benutzen. Bei uns ein bisschen anders. Also wir versuchen sehr viel konservativer und bescheidener aufzutreten im europäischen Markt. Nicht zu sagen, wir sind die Besten, sondern wir überzeugen durch das Produkt, was wir haben. Probiert das aus und wir sind uns sicher, ihr werdet das nicht bereuen und ihr werdet damit wachsen wollen. Und das wiederum ist zertifiziert und dann kommen dann die ganzen Zertifizierungen rein für dies, 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 von Healthcare zu Banking, ich weiß nicht was. und auf europäischen Servern. Und damit könnt ihr euch sicher sein, dass eure Kundendaten sicher sind, dass, wenn ihr wollt, niemals irgendwie, wir nennen das Zero Retention Mode, Kundendaten bei euch oder bei uns gespeichert werden und dass ihr eben sicher mit Voice-Agenten oder Voice-Technologie agieren könnt.
Ich finde es aber auch total spannend, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit der Herkunft. Ich habe, glaube ich, in den Jahren, mit denen ich jetzt irgendwie auch mit den Remlabs arbeite, immer mal wieder, glaube ich, geguckt, sind die wirklich in Europa, weil ich das im Kopf gespeichert hatte, aber allein schon, weil du sagtest, diese Growth-Mentalität, neueste Technologie, Geschwindigkeit, Wachstum und so weiter, da denkst du halt leider muss man ja sagen, nicht an europäisches Unternehmen. Von daher glaube ich auch ganz cool, das nochmal vielleicht auch durch so eine Rolle wie von dir in die Köpfe zu bügeln, so hey, das ist eigentlich ein europäisches Unternehmen. Mega cool. Jetzt arbeitet ihr mit extrem vielen auch unterschiedlichen Unternehmen. Wenn man dann so an Voice denkt, und wir gehen gleich nochmal ein bisschen auf 11 Labs auch ein, aber was für Unternehmen sprechen denn mit euch, mit denen man nicht so rechnet? Weil wenn man an Voice denkt, denkt man natürlich erstmal an Callcenter als Klassiker. Aber was für Unternehmen, seid ihr mittlerweile so breit aufgestellt, dass eigentlich ihr sagt, überall spielt Voice eine Rolle?
Kurze Antwort ja. Aber vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen von hinten aufrollen. Also wir sind ja ursprünglich damit gestartet, dass man bei uns die allerbesten Stimmen bekommen konnte. Das heißt, man hat, weiß ich nicht, auf Chinesisch oder Japanisch oder auch auf Deutsch eine Stimme gesucht und wollte damit irgendwas einsprechen. Das nannte man, oder das nennt man Text-to-Speech. Also damit waren wir sehr schnell vor 2-3 Jahren Marktführer und hatten einfach super realistische Stimmen. Mittlerweile, und man muss sich vorstellen, das ist ähnlich wie ein LLM, also man baut Modelle und unterschiedliche Modelle können unterschiedliche Sachen mit Stimmen machen. So, mittlerweile haben wir aber nicht nur ein Text-to-Speech-Modell, sondern auch ein Speech-to-Speech-Modell, ein AI-Dubbing-Modell, Voice-Cloning, Soundeffekte, Musik, keine Ahnung, Voice-Isolator, Agentenplattformen, die kompletten, wie du gerade gesagt hast, Kundensupport zum Beispiel abdecken können, Speech-to-Text, also Transcription von Sachen und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind quasi so der übergeordnete Modellanbieter von allen führenden Voice- und Sprachmodellen. So, und da kommen wir jetzt erstmal her. Das heißt, wenn du erstmal mit diesem Text-to-Speech-Hintergrund startest, dann hast du natürlich erstmal einen großen Footprint irgendwo in der Creative Economy. Ja, das können jetzt Podcaster wie du sein oder ja, Startup-Guys wie du oder Agenturen oder so weiter und so weiter, die dann ihre Werbetexte erstellen oder irgendwelche Dub-Overs machen oder Voice-Overs oder so. Ja? Und dann sind wir halt mit diesen Modellen weitergewachsen. Und mittlerweile muss man sagen, knapp 75% aller Fortune 500-Unternehmen benutzen uns, also das sind aller größten Unternehmen in Amerika benutzen uns in irgendeiner Weise. Ja, und wenn wir jetzt Richtung des deutschen Marktes gucken, Unternehmen von Freenet bis Revolut über die Deutsche Telekom, die damit allerlei Use Cases bedienen. Bei der Deutschen Telekom zum Beispiel, da haben wir ganz klein angefangen mit einem Use Case, wo man im Grunde genommen seinen eigenen Podcast kreieren konnte in der Mein Magenta App und haben dann super schnell festgestellt, dass das ja für viel, viel mehr taugt. Und mittlerweile sind wir in der Implementierung, aber auch schon teilweise live des Kundensupports der Deutschen Telekom. Wir werden Live-Translations machen innerhalb der Phone-Line, wenn du mit jemandem redest bei der Deutschen Telekom. Du wirst so einen Magenta-Agenten bekommen, der so ähnlich ist wie Siri, nur viel besser, weil modernere AI. Ne? Und so kommt die Telekom zum Beispiel auch intern auf immer mehr Ideen, was damit machbar ist. Wir hatten jetzt teilweise auch auf Messen dann Gespräche, wenn es darum geht, zum Beispiel, wie können wir Upsells machen? Was ist, wenn du deinen Vertrag kündigst? Können wir irgendwelche Recovery Calls machen? Oder wenn wir eine Outage haben, eine Störung, können wir dich proaktiv anrufen für diese Störung und dir mitteilen, hey, da ist jetzt eine Störung, keine Sorge, in 20 Minuten ist das wieder gelöst. Quasi, dass wir wegschiften von reaktivem Kundendialog zu proaktiver Kundenförderung.
Mhm. Ja, das ist geil. Ich glaube, dass, wie du sagtest, wenn man erstmal damit gestartet ist, dann ploppen dann plötzlich auch Ideen auf, wo man sagt, boah, da war Sprache oder Speech Usage immer irgendwie so ein Bottleneck, weil irgendwer konnte halt nicht gerade an den Hörer gehen und Leute anrufen und sagen, hallo, übrigens, da ist eine Störung da.
Genau, und da sind wir wieder bei diesem Ding mit der Tastatur, wo wir eben angefangen haben. Wir tendieren als Menschen immer dazu zu denken, okay, wie können wir was besser machen, was wir schon haben? Aber wenn wir jetzt mal ganz radikal denken und sagen, okay, es gibt jetzt keine Tastatur mehr und du kannst dich deswegen kannst du keine Formulare mehr ausfüllen oder keine Chatbots mehr ausfüllen oder so. wie würde denn dann die Welt aussehen und wie müsste denn dann unsere UI und Orchestrierung aussehen? Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir das alles mit 11 Labs abbilden.
Und wo stehen wir da gerade? Weil, also ich bin auch selber, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, großer Fan von Voice-to-Text, auch am Rechner, viel mache ich mit Voice-Input, ist einfach geiler in vielen Bereichen, aus vielen Gründen. Aber wenn man mal so jetzt überlegen würde, wir nehmen jetzt die Tastatur weg, komplett, und Maus auch. Wo stehen wir denn da gerade?
Ganz am Anfang.
Okay.
Ja, also auch bei den jetzt fortführenden oder moderneren Märkten wie jetzt in Amerika, wo wir ein bisschen schneller unterwegs sind, wir sind ganz, ganz am Anfang. Also wo einem das, glaube ich, sehr bewusst wird, ist, dass wir jetzt gerade erst, unser Haupt-Use-Case ist nach wie vor Kundensupport. Mhm. Ja, also stell dir eine Airline vor oder ein Amazon oder sowas. In der Zukunft, das ist ja immer noch nicht der Status quo, das wird sich in den nächsten Jahren in den Status quo entwickeln, dass du da anrufst oder sogar proaktiv angerufen wirst, wenn irgendwas mit deiner Order nicht stimmt oder du irgendwelche Probleme hast. Und ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich war vor 3 Wochen war ich in London in unserem Büro und bin mal wieder, das passiert mir erstaunlich oft, in Heathrow hängen geblieben. Und mit dieser Airline, es war leider eine deutsche Airline, mit denen wir sogar in Kontakt waren, ob wir das nicht mal angehen sollten, war ich dann die erste Stunde lang in der Warteschlange. Die hatten sogar so eine Art AI-Phonebot, der war aber wahnsinnig schlecht umgesetzt und hat mir eigentlich nur mein Recht und sowas vorgelesen, anstatt auf das einzugehen, was ich möchte. Anyway, ich kam dann irgendwann nach einer Stunde in den Support und der Support hat dann aufgelegt nach 10 Minuten. Warum auch immer, vielleicht ist die Leitung unterbrochen gewesen, der war eigentlich nett, der Support-Mitarbeiter. Aber erstmal, ich möchte keine Stunde warten und zweitens, ich will, dass ich entweder zurückgerufen werde oder dass mir erst gar nicht aufgelegt wird. So, und dann war ich nochmal eine Stunde in der Warteschleife, um immer noch keine Lösung zu haben. Und währenddessen stand ich parallel am Flughafen 4 Stunden in der Schlange, um eine Lösung zu bekommen. Und dann denke ich mir, wir sind erst dann am Anfang durch, wenn wir solche Use Cases, die ja wirklich Standard sind, über AI abwickeln können. Und ich höre auch viele Bedenken, ne, die dann sagen, ich will nicht mit einem AI-Menschen reden oder sowas. Aber wir sollten uns auch beim bewusst werden, das Ding ist nicht schwarz und weiß. Wenn die AI nicht weiter weiß, kann die sich jederzeit zu einem qualifizierten Menschen vermitteln oder verbinden und der kann dir umso besser weiterhelfen, weil er nicht den Zeitdruck hat, all diese Fälle abzuwickeln, die so Standard für den sind, dass du eine Stunde in der Warteschlange hängst. Mhm. Und ich glaube, um die Frage jetzt nochmal konkreter zu beantworten, ganz am Anfang, denn wir haben noch nicht mal den Support-Use-Case abgedeckt. Wenn wir jetzt drüber nachdenken, sollte die Navigation auf Amazon so aussehen oder auf Zalando, wie sie aussieht, dann, wenn du das Tastatur-Layout wegdenkst, dann natürlich nicht. Ja? Und da habe ich noch gar nichts live gesehen in die Richtung. Wir haben die ersten Demos, wo wir mit vielen Retailern über genau solche Cases reden. Aber wir entwickeln uns ganz langsam da jetzt rein.
Aber woran liegt es denn?
Ja, ich glaube auf der einen Seite Gewohnheit und natürlich sind auch Firmen an sich ja, immer ein bisschen darauf bedacht auch, dass das, was funktioniert, eben weiter skaliert wird und nicht unbedingt alles komplett über Bord zu werfen, sondern sich da langsam reinzuentwickeln. Und ich glaube, es ist halt auch so eine Phase, wo auch wir als Kunden merken müssen, okay, das ist tatsächlich viel besser, als oft mit der menschlichen Alternative zu sprechen, wenn wir dann an die drankommen. Und solange wir nicht so eine Mass-Adoption davon haben, dass wir sagen, wirklich der Großteil der Menschen findet das auch gut und besser, ich glaube, erst dann, wenn wir an diesem Punkt sind, werden wir das auch flächendeckend auf alles ausrollen.
Merkt ihr denn, dass sich die Wahrnehmung, Adaption oder Akzeptanz von, sagen wir salopp gesprochen, Computerstimmen schon auch entwickelt, dass man da eine größere Akzeptanz für hat, auch wenn sie vielleicht noch nicht perfekt ist und immer noch ein komisches Gefühl mit sich bringt?
Also, was oft passiert ist, ich bin oft in Konversationen, wo die Leute sagen, ich hätte jetzt keine Lust, mit einer AI zu reden oder irgendwas in die Richtung. Ne? Und woher kommt das? Das rührt ja oft dafür, dass wir, weiß ich nicht, ein Siri oder ein Alexa oder sowas im Kopf haben und wir wissen, eigentlich konnte das gar nichts. Ne? Okay. Jetzt muss man aber dazu sagen, mittlerweile kann so eine AI einiges und wahrscheinlich sogar viel mehr, als wir das als ausgebildete Menschen machen könnten. Und deswegen ist die Erfahrung oft am Anfang, bevor man mit sowas interagiert hat, ich bin ein bisschen Skepsis, aber danach sehr viel zufriedener. Und das sehen wir auch bei unseren Kunden. Also wenn wir da reingehen und gucken uns die Kundenzufriedenheit nach diesen AI-Transaktionen an, dann sind die extrem hoch, die Zufriedenheitswerte. Um die Frage auch zu beantworten, höher als mit der Alternative, die es davor gab. Und jetzt möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, das liegt nicht an den Menschen, die das schlecht gemacht haben, sondern an dem Weg zu den Menschen, um mit denen zu reden. Ne? Also in der Wartezeit oft. Ne?
Ja, ich glaube, wahrscheinlich hat auch so ein bisschen die Erwartungshaltung eine Rolle gespielt, die man so hatte an so einen Alexa und an so einen Siri. Man hatte ja irgendwie dann so die Erwartung, so jetzt ist es da, jetzt ist hier Voice endlich da und ich kann alles nur noch mit Stimme machen, mit diesem kleinen Gerät. Und dann wurde man so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgerollt, weil vielleicht die Modelle noch nicht so weit waren und die Integration der Technologie damals.
Genau.
Und wenn man jetzt an 11 Labs denkt und du hast ja gerade auch schon gesagt, ihr seid ja mehr als, ich meine, ich habe euch damals kennengelernt als, ach cool, ich kann hier eine Stimme klonen, lustig, und erschreckend gut. Damals auch schon relativ früh auch in Deutsch, das war auch überraschend gut. Ihr seid ja mittlerweile ja eher eine Plattform. Ihr habt ja auch ein Creative Part, sag ich mal, mit drin, mit Videogenerierung etc., dockt auch noch Drittanbieter an etc. Was ist denn so, du sagst, wenn jetzt die Human Friction und Trust irgendwie keine Rolle spielt, was kann man denn mit euch als krassesten Use Case mit Voice abdecken, wo du sagst, das ist die Zukunft, das ist jetzt schon möglich, wenn du alle menschlichen und regulatorischen Dinge erstmal außen vor lassen würdest?
Dann würde ich sagen, dann kannst du damit abdecken, dass jede Firma oder jedes Unternehmen einen persönlichen Assistenten hat, der dir von bei allem quasi weiterhelfen kann. Also das Krasseste, was mir jetzt zum Beispiel in den Kopf kommt, ist, wenn ich das deutsche Government anrufen könnte und sagen könnte, ich möchte ein Unternehmen gründen oder ich will meine Steuernummer abgeben oder ich will wissen, wo meine Steuererklärung gerade hängt oder sowas. Also im Grunde genommen könnte man sämtliche Prozesse, bürokratische oder unbürokratische Prozesse abdecken und einem multimodal damit weiterhelfen, Dinge zu verstehen, einzureichen, zu tracken und so weiter und so fort. Und wir haben, und ich finde, das ist einer der sehr krassen Use Cases mit dem ukrainischen Government, eine Partnerschaft, wo du solche Sachen tatsächlich auch machen kannst. Ne? Jetzt wissen wir natürlich auch, die haben momentan eine schwierige Zeit und es gibt besondere Hintergründe, warum das besonders dort Sinn machen würde. Aber es ist natürlich toll, wenn du jetzt vereinfacht gesagt aus einem Kriegsgebiet dein Unternehmen rausgründen könntest oder auch deine Steuererklärung abgeben könntest oder so. Und das alles, indem du einen persönlichen Assistenten hast, der dir Ohr ist.
Krass. Ja, ich glaube, da hatte ich wurde jetzt auch schon 3-4 Mal angerufen von einem Voice Assistant. Hab dann immer nach dem System Prompt gefragt, dann wurde mal aufgelegt, leider. die waren aber auch nicht sehr gut, muss man sagen. Lass uns mal ein bisschen über Wachstum bei euch sprechen. Wie sehr siehst du auch in deiner Rolle als Vorteil, dass ihr nicht nur coole Prozesse bauen könnt, eine Agent-Plattform habt etc., sondern auch den Fakt, dass ihr einen großen Teil Research habt, dass ihr eigene Modelle habt, weil mittlerweile gibt es ja ganz viele Plattformen, die irgendwie Modellanbieter aggregieren. Wie ist das? Habt ihr da noch einen Vorteil? Ist das ein Vorteil aktuell noch? Oder?
Ja, riesiger. Also ich glaube, wenn du aus diesem Research-Hintergrund kommst, dann verstehst du erstmal die ganzen Nuancen hinter diesen Modellen. Du verstehst auditiv, wenn du diese Wellenform dir vorstellst und sagst, wie verhält sich was, wie gehören diese Sachen zusammen? Und am Grunde genommen, am Schluss brauchst du diese Modelle, um minimale Latency herzustellen. Also Latency heißt quasi, wie lange brauchst du von Eingabe bis Ausgabe oder von Input bis Antwort. Ne? Und je kürzer diese Latency, desto natürlicher die AI am Schluss. Und wir wissen natürlich, dass dadurch, dass wir Zugriff auf diese Modelle haben, wir diese Latency auf das Minimalste verringern können. Mhm. Jetzt, es gibt natürlich viele Anbieter, die unsere Modelle nutzen, ne, für die eine oder andere Sache. Aber es kommt nie so gut zusammen, wenn du API-Schnittstellen zusammenführst, im Vergleich zu, du hast die volle Plattform. Du kannst bei dir alles abbilden und du kreierst die Modelle und das führt eben zu einer wahnsinnig niedrigen Latenz, die einfach die Erfahrung am Schluss besser macht. Das heißt, um die Frage auch zu beantworten, wir werden immer eine Research Company bleiben. Cool. Und was halt jetzt gerade passiert ist, dass wir halt diese Produktlayer oben drauf schrauben, weil wir eben wahnsinnig viel Feedback aus dem Markt von allen möglichen Directions, also Richtungen bekommen, um eben solche guten Application Layer da oben drauf zu setzen.
mega, mega spannend. Ich glaube auch total wichtig, dass ihr einfach dann einen anderen Hebel auch habt, um Märkte auch bedienen zu können und Anfragen. Du hast gerade Latenz angerissen. Also wir wollen nicht warten irgendwie eine Minute, bis wir irgendwie eine KI-Antwort bekommen. Zwei Fragen, die mir direkt eingefallen sind. Auf der einen Seite starte ich mal mit der ersten. Was für Faktoren spielen denn eine Rolle, wenn man mit KI-Sprachmodellen interagiert? Du hast gerade gesagt, Wartezeit will man verringern. Gibt es noch andere Punkte, wo man sagt, das macht das Ganze vielleicht auch nutzbarer oder natürlicher?
Ja, also ich glaube, die Kombination der einzelnen Modelle unter sich, also es gibt vielleicht, um auch mal die Hörer so ein bisschen abzuholen, es gibt momentan zwei Trends. Das eine ist, du nutzt ganz viele verschiedene Modelle, die benötigt werden, um eine Konversation abzubilden. Also ich nenne jetzt mal, wir reden gerade miteinander. Das ist eine Zwei-Wege-Synchronisierung oder Konversation. Das heißt, wir müssen zum einen ein Modell haben, was versteht, wann du redest, wann ich rede, wann wir uns unterbrechen. So Modell 1. Auf der anderen Seite, wir reden mit Computern. Das heißt, wir müssen unsere Sprache in Digitales verwandeln. Das ist Speech-to-Text. So, dann müssen wir das verarbeiten können. Da sind irgendwelche LLMs dahinter. Dann müssen wir gucken, dass wir im Idealfall Hintergrundgeräusche und so weiter rausfiltern können. Das ist Noise Reduction. Technologie. Und so kommen eben wahnsinnig viele Modelle zusammen und die kann man unterschiedlich zusammen kombinieren, um das möglichst beste Ergebnis zu generieren. Wenn wir zum Beispiel bei dem LLM anfangen. Ein LLM kann mittlerweile sehr, sehr powerful sein, aber auch sehr, sehr dumm, je nachdem, welches LLM du wählst. Und nicht jeder Use Case braucht das komplexeste LLM. Und je komplexer das LLM, das du in diese Kette integrierst, desto länger die Latency und die Wartezeit. Das heißt, wir versuchen auf der einen Seite unseren Usern möglichst einfach verständlich zu machen, für welchen Use Case sie welches LLM denn auch benutzen sollten. Und auf der anderen Seite genau das gleiche mit unseren eigenen Modellen zu machen. Wir haben zum Beispiel Realtime-Modelle, die sind so schnell, dass sie einfach blitzschnell transcriben können und eben diese Zwei-Wege-Kommunikation ermöglichen können. Aber vielleicht hast du ein Business, wo dir Gefühl und Empathie und Emotion besonders wichtig ist. Und die brauchen dann eben ein bisschen länger, um auch festzustellen, ist der gerade sauer oder traurig oder sowas, um sich in dich einzufühlen.
Und zum Beispiel bei einer Hotline von der Flughotline, wenn man dann eine Stunde wartet.
Genau, aber da ist es zum Beispiel so, dass du das dann wiederum in Subagenten orchestrierst. Das heißt, du hast den ersten Agenten, das ist quasi der, der dich empfängt, ne? Der ist wahrscheinlich erstmal auf Speed getrimmt. Ne? Der sagt dann, hi, ich bin Gordy, willkommen bei Gordy Airlines, wie kann ich dir helfen, Jens? Und du sagst, ich bin richtig abgefuckt, mein Flug ist ausgefallen. Dann gibt das weiter, ohne dass du es merkst, auf den Subagenten 2, der jetzt aber ein anderes Modell benutzt, nämlich das Einfühlsame, und der dann sagt, oh, Jens, ey, sorry, das tut mir leid, und ich habe gerade gesehen, das ist ja schon mal passiert vor 2 Wochen. Ey, das ist echt nicht unser Anspruch. Was können wir denn tun? Handelt es sich um den und den Flug? Und dann sagst du, ey, ist ja schon mal cool, dass ihr so reagiert. Ja, es handelt sich um den Flug von Hamburg nach München. So, und dann gibt er wieder weiter an den Nächsten, der dann weiß, okay, jetzt geht's um diesen Flug und ich muss ein bisschen konkreter denken, was könnte jetzt der Alternativflug sein für den Flug von Hamburg nach München, sodass der im Idealfall nicht arg viel verspätet dort ankommt. Und so orchestrierst du das eben durch, dass du unterschiedliche Modelle zu unterschiedlichsten Szenarien zusammen kombinierst. Und und so funktioniert das dann mit diesen Modellen. Und so gehst du machst du immer diesen Trade-off zwischen minimaler Latenz und immer noch guter Latenz, je komplexer der Use Case wird.
Und wie sieht aktuell so die Forschung bei euch oder generell am Markt aus, was so multimodale Modelle angeht, dass wir quasi nur noch ein Modell haben? Jetzt haben wir beispielsweise Google Omni, geht ja auch so in die Richtung, dass du sagst, okay, wir haben ein Modell, das kann alles Input, Output, alles handeln. Das Zusammenstecken scheint ja erstmal auch mit Friction, mit Sollbruchstellen vielleicht ineinander zu laufen.
Und da ist gerade das, wo sich Research entwickelt sich gerade in beide Richtungen. Zum einen hast du das Multimodale, das wird weiterentwickelt und verbessert und verbessert. Und auf der anderen Seite hast du sogenannte Speech-to-Speech-Modelle. So, das ist gerade besonders im Marketing der große Hype. Jetzt muss man dazu sagen, die sind in der Regel schlechter. Jedenfalls noch. Und wir sind uns nicht ganz sicher in der Research, ob sie jemals besser sein werden. Denn bei diesen Speech-to-Speech-Modellen probierst du im Grunde nichts anderes, als alle diese Modelle, über die wir gerade geredet haben, in ein Modell zu packen und zu sagen, das ist aber das eine Modell, was für alles funktioniert. Mhm. Und jedenfalls sehen wir das in unserer Research noch nicht und auch nicht, wenn wir andere Anbieter angucken, die ne, auf diesen Marketing-Hype aufgesprungen sind, dass das auch wirklich so funktioniert. In der Theorie ist das immer ganz toll, wenn du Demos siehst und du siehst, oh, Instant Response und so. Aber das sind meistens sehr, sehr einfache Use Cases, wo nicht viel gedacht werden muss, wo nicht mit externen Systemen verbunden werden muss, wo man eben nicht so filigran drauf eingehen kann bisher. Also wir haben beides, ne, Speech-to-Speech. Wir präferieren aber gerade für die Agents-Plattform gerade sehr klar dieses Chaining, dieses Aneinanderreihen von unterschiedlichsten Modellen, um das eben an die Gegebenheiten anzupassen.
Und kriegt man bei so einem Chaining dann auch dieses, was ja damals bei OpenAI so groß war, als man plötzlich einen Voice-Mode hatte, den man auch unterbrechen konnte? Weil wenn man so in so Layern denkt, dann ist ja oft so, MP3 wird abgespielt, dann wird wieder zugehört, dann wird die MP3 wieder abgespielt, nach dem Motto. Ist dann in so einer gelayerten Architektur auch ein Unterbrechen möglich? Und wenn ja, wie ist das denn technologisch gemacht?
Genau, das ist das sogenannte Turn-Taking-Modell. Auch ein Modell, was wir entwickelt haben. Und dieses Turn-Taking-Modell ist immer dazwischen geschaltet und guckt quasi, wo sind Unterbrechungsmomente. Ne? Also ich weiß es nicht, wir benutzen hier gerade Podcast-Mikrofone und du siehst wahrscheinlich oder wahrscheinlich hört würde das Modell jetzt hier schon hören, wenn ich meinen Mund öffne, weil du so einen Luftzug hast, ne? Oder auch an deiner Atemtechnik und so weiter. Und das heißt, wir können durch so ein Turn-Taking-Modell schon vorhersagen, wann jemand davor ist zu sprechen oder, ne? Oder zu interrupten. Und das führt dazu, dass wir dann in diesem Moment gar nicht erst weitergeben würden an zum Beispiel einen LLM oder einen Speech-Output. Und wir so eben super flüssige Konversationen machen können. Übrigens nicht nur jetzt, wir reden beide Deutsch, ne, und könnten uns jetzt hier gegenseitig unterbrechen. Aber das Gleiche funktioniert, wenn ich jetzt hier auf Englisch weiterreden würde oder auf Französisch oder sonst irgendwas. Und dann würde mir die AI in Französisch antworten, in meiner Sprache.
Krass. Und wo stehen wir gerade, was Latenz angeht? Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass so das menschliche Latenzgefühl ist so bei 250 Millisekunden.
Ist die also wenn wir jetzt auf das absolute Minimum runterbrechen, auf wirklich das Schnellste, was geht. Das sind aber dann noch sehr simple Use Cases, 65 Millisekunden.
Boah.
Also das ist wirklich nicht mehr zu unterscheiden.
Aber fühlt sich das noch natürlich an oder ist das schon zu schnell für den
Menschen? Nee, da müssen wir dann sogar reingehen und echte Pausen dazwischen bauen.
Krass.
Weil sonst wird es zu schnell und du willst ja auch diese natürliche Unterbrechung. Nee, also was so normale Konversationen angeht, sind wir mittlerweile auf diesem Stand irgendwo so zwischen 150 und 350 Millisekunden. Mhm. Wenn du einen sehr starkes LLM oder starke Tool-Calls dazwischen baust. Also angenommen, wir wollen jetzt unseren Flug umbuchen bei der Lufthansa und die Lufthansa benutzt System X und das hat, weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund eine langsamere API. Weiß ich nicht, ob es so ist. Ne? Aber dann brauchst du eine Zeit, um das Tool zu callen. Und in so einem Fall bringt dir halt auch die kleinste Latenz nichts, weil eigentlich bist du abhängig von dem Tool-Call. Ne? Mhm. Und was wir in so einem Fall machen, ist, dass wir dann sagen mit dem Agenten, Moment, ich prüfe das für Sie, ich gehe kurz ins System und prüfe mal den Flug und dann kannst du eingeben, ob du Tippgeräusche hören möchtest oder eine Wartemusik oder einfach nur dich weiter mit dem Agenten unterhalten möchtest, bis der dann deine Antwort bekommt. Aber auch da, wir reden jetzt, selbst wenn es Legacy-Systeme sind, reden wir nicht von 10 Sekunden oder so, sondern wir reden hier ne, im 1,2-Sekunden-Bereich oder sowas.
Ich glaube, wenn man dann an menschliche Gespräche denkt, dann muss man ja auch irgendwie erstmal System tippen und wie oft ich schon irgendeine Hotline gehört habe, oh, der Computer ist heute nicht so schnell oder sowas. Ich glaube, das.
Also, man müsste auch sagen, in der Regel würde das schneller gehen. Also, ich habe zum Beispiel ein Beispiel, ich habe persönlich in so eine Schönheitsklinik-Kette investiert und so einer deren Haupt-Use-Cases ist, wenn die Rezeption da dran geht, dass irgendwelche Patienten anrufen und sagen, keine Ahnung, kann ich meinen Termin ändern oder sowas. Und normalerweise ist es dann immer so, dass diese Person, die dann am Schreibtisch sitzt, sagt, okay, ich logge mich in den Kalender ein, wie war der Name nochmal? Ah, okay, war das wirklich dieser Termin dann und dann? Und das dauert eine ganze Weile, also es geht sehr viel schneller, also dauert sehr viel länger als 1,2 Sekunden, um diese Verbindung herzustellen, weil selbst wir im Kopf ja ein bisschen denken müssen, was ist das hier eigentlich? Ja.
Krass. Hätte man sich, glaube ich, damals nicht denken können, dass das so schnell geht, also ob in Qualität, glaube ich, Geschwindigkeit auch nochmal eine große Rolle spielt. Das heißt, du würdest sagen, jetzt mit euren aktuellsten Modellen, was Geschwindigkeit, Turn-Taking, Qualität angeht, ist man an einem Punkt, wo man keinen Unterschied mehr hört? Oder würdest du sagen, man hört noch so ein paar Nuancen aus?
Ja, ich würde auch sagen, auf Deutsch hört man ehrlicherweise noch ein paar Nuancen raus, je nachdem, welches Modell man nutzt. Wir haben ein sogenanntes V3-Modell, da würde ich schon sagen, das ist von der Voice-Qualität oft einfach besser als wir Menschen auch. Das ist eigentlich schon zu perfekt. Also da hörst du es daran, dass es zu perfekt ist.
Ne? Wie definiert man zu perfekt?
Ja, es hat einfach super krasse Empathie und Emotionen und Studioqualität, Aussprache, wenn du das denn möchtest und so weiter. Und jetzt hörst du mich hier im Podcast und dann nuschel ich ab und zu mal was vor mich hin. Das hat natürlich das V3-Modell dann so nicht. Ne?
Kann man, arbeitet ihr bewusst an solchen Fehlern, um es menschlicher zu machen?
Wir haben da was in der Pipeline, also wenn wir Richtung nächster Modelle geht, wir wollen die natürlich immer noch natürlicher machen und ohne, dass ich jetzt zu viel verraten kann, aber es wird wohl eine Version 4 kommen und diese Version 4 wird nochmal alles sprengen, was wir überhaupt kennen von den vorigen Versionen.
Das finde ich immer spannend. Man denkt so, nicht nur im Voice-Bereich, auch im Bild, Video, man guckt so, ja, gut, Video vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber gerade so Bild, man denkt, was kann da noch besser werden? So, auch jetzt bei 11 Labs, die Stimme ist gut, es ist schnell, was kann auch besser werden?
Ja, also ich würde zum Beispiel sagen, also man kann ja auch gut selbstkritisch sein. Also ich finde, was bei uns besser sein könnte und noch werden wird, ist, wenn wir im Deutsch anfangen, mit einer Stimme zu reden und dann sagen, ich würde jetzt gerne auf Englisch weiterreden, dann können vereinzelte Stimmen oder viele Stimmen das perfekt abbilden. Aber manchmal hat man dann auch sowas, dass man auf einmal eine englische Stimme hört mit einem deutschen Akzent. Mhm. Und jedenfalls mein Anspruch wäre, dass nicht die deutsche Stimme auf Englisch weiterredet mit dem deutschen Akzent. Vielleicht ist das ja auch gewollt, aber dass ich dann halt auch ein gutes Englisch höre. Ne? Oder andersrum. Mega weird. Ich habe heute so einen Testcase gemacht, wo ich so einen Airline-Support angerufen habe auf Englisch und dann aber auf Deutsch umgesprochen bin und der dann so einen krassen englischen deutschen Akzent hatte. Ich glaube, bei sowas können wir uns natürlich immer noch verbessern und machen das ja auch täglich. Also wenn wir gucken, die Iterationsgeschwindigkeit, wir haben jede Woche hauen wir neue Updates und Modelle raus. Wie schnell das geht, das ist schon beeindruckend.
Ja, das ist, glaube ich, dann auch wahrscheinlich die Größe, die ihr aktuell noch habt, spielt da wahrscheinlich eine Rolle, dass ihr auch so agil sein könnt, einfach am Markt.
Genau, also wenn wir auch mal gucken, was die Sprachen angeht, man darf ja immer nicht vergessen, wir reden, also wenn du so ein Text-to-Speech-Modell oder irgendeine von diesen Modellen entwickelst, dann machst du das in der Regel für eine Hauptsprache und dann vielleicht zwei, drei andere Sprachen. Also wenn du in viele Konkurrenzmodelle eingehst, abgesehen davon, dass sie inhaltlich schlechter sind, wir können oft schlechter oder eigentlich immer, können da gleich nochmal drauf eingehen, was das heißt, stehen die für ein paar Sprachen spezialisiert zur Verfügung. Und wir haben mittlerweile über 70 Sprachen geonboardet. Ne? Vor einem Jahr hatten wir noch unter 30 Sprachen. Und so siehst du, dass da immer mehr und mehr Sprachen dazukommen, die natürlich die Komplexität auch enorm erhöhen.
Ja, wenn alle Sprachen abgedeckt werden müssen mit einem Modell,
Und mittlerweile gehen wir in eine Region, wo wir jetzt nicht nur Sprachen abdecken wollen, sondern auch Akzente, dass du Deutsch in Schweizerdeutsch machen kannst und dann spezifisch zum Beispiel aus dem Wallis oder dass du ein schwäbisches Unternehmen mit einem schwäbischen Akzent betreuen kannst und so weiter und so fort. Also es geht immer noch mehr und die Grenzen sind noch lange nicht erschöpft.
Und was macht dann so eine Qualität von so einem Modell oder von der Sprache besser gesagt aus? Ist das so salopp gesprochen, okay, wir brauchen jetzt Schwäbisch, brauchen einfach unglaublich viele Stunden Sprachmaterial, alle Höhen, Tiefen, Akzente oder beziehungsweise?
Das ist natürlich das Luxusproblem, in dem wir uns jetzt gerade bewegen, dass wir uns erlauben können, schon in solche Details reinzukommen. Aber man muss sagen, für die allermeisten Modelle, auch für uns persönlich noch, ist ein großes Augenmerk, die Fehlerrate zu vermeiden. Wenn wir jetzt irgendwas vor uns hinnuscheln oder ich sage 2 bis 3 oder 2 minus 3, das hat einen erheblichen Unterschied in der Bedeutung. Und so ein Modell muss erkennen können, ob es 2 bis 3 heißt oder eben 2 minus 3. Mhm. Und da unterscheiden sich halt Modelle noch gravierend. Wir nennen das die sogenannte Fehlerrate. Ja, man hat es oft so, dass wir in Modellen, die in diese Richtung gehen, Fehlerraten von über 10% hat. Und das wird dann halt ganz schwierig, wenn du Adresseingaben machen möchtest, Geburtsdaten, Flugticketnummern und so weiter, weil du da nicht hinterherkommst. Und das ist ja auch übrigens, wenn wir mit Menschen reden, dass die nicht verstehen, meinst du jetzt M oder N und so weiter. Ja, klar. Ne? Und diese Fehlerrate, die gilt es eben für so ein Modell zu maximal minimieren. Und wir sind jetzt stolz darauf, dass wir unsere Fehlerrate so minimiert haben, dass wir weit unter 3% liegen, was, wow, ja, 3-4 Mal besser ist als das nächstbessere Modell, die wir in unserem Benchmark sehen. Und ja, und natürlich ist das Ziel, dass wir die gegen Null, die werden niemals Null erreichen, aber gegen Null bekommen.
Und ohne da jetzt, dass du irgendwie Geheimnisse ausplauderst und so weiter, aber wie verringert man denn so eine Fehlerquote? Ist das einfach noch mehr Daten reinzupacken mit Stimmsamples, dass man irgendwas hat? Ist das bewusstes Reingehen und Fehler händisch, relativ händisch irgendwie rauszubügeln. Wie kriegt man so Fehlerrate runter?
Ja, Training. Ne? Sehr viel Training und sehr viele Daten, ja, um diese Modelle besser zu trainieren. Das ist ja das Tolle, intern bei 11 Labs. Also erstmal muss ich jetzt sagen, es kommt jetzt ein bisschen so rüber, als würden wir unsere Kundendaten nutzen, um zu trainieren. Das stimmt nicht oder nur dann, wenn Kunden ausdrücklich dazu eingewilligt haben. Ne? Okay. Sondern wir benutzen natürlich wahnsinnig viel 11 Labs intern auch. Ne? Wir haben AI-SDRs, also AI-Sales-Mitarbeiter, die mit dir Konversationen führen. Wir haben AI-EEs, die mit dir Sales-Gespräche führen. Unser Kundensupport funktioniert. Und das heißt, wir haben auch eigentlich mittlerweile sehr viele Millionen von Stunden oder Minuten Recordings, wo wir selber sehen, was wurde wie reingenuschelt und wie müsste man das interpretieren. Und die flaggen wir natürlich alle bei uns und können natürlich so unsere Modelle auch entsprechend besser trainieren.
Okay. Bringt direkt auf die Idee, einfach nur Leute dafür anzustellen, dass sie die ganze Zeit sprechen.
Ja, aber wir sehen es ja auch bei unseren Kunden, wenn die selber ihre Voice-AI-Agents aufsetzen, die haben da so eine Suite und unter dieser Suite gibt es sogenannte Testing-Seite. Und in dieser Testing-Seite können die ganz genau definieren, welche Fehler akzeptabel sind und wo irgendwas gehighlightet werden soll. Und das heißt, die sehen auf einen Blick ganz genau, wo die Agenten nicht so gut orchestriert oder ja, funktioniert haben und können halt so in wirklich Minutengeschwindigkeit quasi das existierende Setup sogar nochmal verbessern und besser und besser und besser machen. Das geht mit der Sprache los, geht zum LLM rüber und mit dem Output weiter.
Geil. Ich glaube, dann dieses Fehlerkommunikation ist wahrscheinlich auch für euch total wichtig, dass ihr versteht, wo passieren Fehler und was sind dann auch so Aktionsblocker einfach.
Total, ja.
Und wenn ihr wächst schnell und ihr habt eine spannende Technologie, so aus deiner Rolle, wie gewinnt man denn in so einem Markt, wo irgendwie Geschwindigkeit eine Rolle spielt, wo irgendwie jeden Tag was Neues kommt, man irgendwie auch jetzt im, sag ich mal, Mittelstand gar nicht mehr weiß, was denn irgendwie jetzt das Beste ist, heute und morgen irgendwie doch was anderes, dann kommt irgendwie V3 von den Level Labs, dann irgendwie V4, dann 3.5, dann keine Ahnung was. Wie schafft ihr es denn, Unternehmen und Kunden zu gewinnen aktuell? Was sind da so Kanäle?
Ja, also noch wissen wir ja gar nicht, ob wir in diesem Markt komplett gewinnen werden, aber es sieht momentan sehr, sehr danach aus. Also momentan sind wir Marktführer und wir denken, dass wir das auch bleiben werden. Aber ja, da kommt natürlich einiges zusammen. Zum einen unsere ganze Research Foundation. Ich glaube, wenn du mit unserer Research-Abteilung mal redest und die mal siehst, dann siehst du da im Grunde genommen solche Nerds, wie du die sie auch vorstellst, ne? Und einfach wahnsinnig fundiertes Wissen haben, die einfach wahnsinnig gut sind. Und ich glaube, dazu kommt so ein kultureller Aspekt. Wir sind jetzt nicht das klassische, so ein Hype-Startup, ne, was hier Office-Partys macht und jeden Tag kostenloses Mittagessen und irgendwie Bier im Kühlschrank, sondern ist schon alles sehr performance- und arbeitsorientiert, im guten Sinne. Das heißt, wir sind alle sehr, sehr fokussiert, das Unternehmen nach vorne zu treiben. Und nicht, dass das jetzt Leute sind, die nicht sind, die in so einem, ne, Feel-Good-Startup arbeiten. Aber bei uns, man merkt das schon, man kommt ins Büro rein, es gibt wenig solche Kaffeepausen oder lass mal hier wieder ein Meeting aufsetzen oder lass mal hier reden. Du siehst schon, die Leute sind einfach sehr durchfokussiert. Und ich glaube, das ist eine der großen Stärken, die wir haben. Und ich glaube, das hat auch mit Kultur an sich zu tun. Wir haben wahnsinnig talentierte Leute, nicht nur im Research, sondern auch bei Sales, bei Marketing, Growth, Operations und so weiter. Und mittlerweile halt dadurch auch irgendwie so einen gewissen Inbound-Traffic, was die Leute angeht, die sich bei uns bewerben, dass wir sehr wählerisch sein können. Ne? Also bei uns akzeptiert zu werden, die Akzeptanzrate ist momentan 0,008%. Krass. Also es ist 200 Mal wahrscheinlicher in Harvard oder Stanford aufgenommen zu werden, als bei uns reinzukommen. Und dadurch ziehst du natürlich die Besten der Besten an. Und was ich auch noch sagen würde dazu ist, wir haben eine coole Kultur geschaffen, wo wir uns leisten können, sehr viele Director, VP, C-Level-Leute einzustellen, weil wir keine Titel haben. Bei uns
gar keine Titel.
Wir haben keine Titel und das heißt, bei uns ist jeder angehalten zu arbeiten und jeder muss das Unternehmen nach vorne bringen. Und wo du in einem normalen Unternehmen halt nur einen VP-Growth haben kannst oder einen Director-Growth oder wie auch immer du diese Leute nennen möchtest, hast du bei uns halt davon 20. Ne? Und alle sind Rockstars. Und die Kombination, dass du 20 solche Rockstars für die gleiche Sparte in einem Unternehmen haben kannst, ist natürlich ein Riesenasset.
Stimmt, stimmt. Ja, limitiert natürlich so eine Titelvergabe im klassischen Sinne erstmal vom Hiring da so krasse Leute so. Wie also spannendes Thema. Wie managt ihr denn dann so das Thema Verantwortung etc.? Weil wenn du sagst, das ist 20 VP Growth und alle wollen irgendwie Growth, alle anders.
Zum Glück haben wir einen weltweiten Markt. Das ist schon mal eine Sache, die hilft. Aber ich kann es jetzt ja zum Beispiel mal von meinem Umfeld erzählen. Ne? Mhm. Also klar, wir haben natürlich intern Rollen. Und es gibt jetzt für mich die Rolle, okay, der koordiniert EMEA und Lateinamerika. So, aber innerhalb dieses Marktes gibt es natürlich dann diese VP oder Director Growth Level Personen, die wiederum einen Markt nach vorne pushen. So, ich könnte jetzt niemals Brasilien mit allen 50 oder 60 anderen Ländern, die ich habe, gleich gewichten. So, und dann hast du halt einen, der ist spezialisiert, die Entscheidung zu treffen für Brasilien. Und der rockt das da. Und die gleiche Person haben wir dann halt für Spanish-speaking LATAM und für den Middle East und für Deutschland und für UK und Frankreich und Central Eastern Europe und Nordics, Skandinavia und so weiter. Und so kannst du natürlich unendlich nach unten kaskadieren. Und das funktioniert so lange, wie du denen halt maximale Autonomie gibst. Mhm. Und deswegen, klar, habe ich dann ein Weekly mit diesen Personen auch. Aber im Grunde genommen ist jeder von denen angehalten, das zu machen, von dem sie denken, was am besten ist für ihren Markt.
Ist das schwierig, dann die große Ganze zusammenzuhalten, Consistency, Branding etc., wenn jeder so autonom handeln kann, gerade im Marketing?
Es geht, ehrlich gesagt. Also es ist ja so, wenn du solche Leute hast, dann das sind in der Regel relativ Low-Ego-Leute. Und wir haben natürlich dann so Vorgaben, die wir dann auch machen, zu sagen, okay, jetzt wollen wir die Agents-Plattform pushen und nicht das und das. Und wir benutzen jetzt grün-blau für die Agents-Plattform und das Logo und diese Art von Design. Und by the way, wenn ihr irgendwas wollt, dann geht ihr über das zentralisierte Design-Team. Also ich glaube, eine Sache, die hilft, ist, dass wir halt zentralisierte Spezialistenteams haben. Ja, also wenn du jetzt Performance-Marketing machen möchtest in Brasilien, dann nutzt du das gleiche Team wie jemand, der in Deutschland Performance-Marketing machen möchte als Hilfe. Das hilft. Also nein, um die Frage zu beantworten, ich glaube es nicht, dass es ein Riesenproblem ist. Zum jetzigen Status, vielleicht, wenn wir dann noch größer werden, dass wir uns dann zu sehr in so Mikroorganismen aufbauen. Aber ich glaube mittlerweile, also gerade haben wir das gut im Griff.
Dann gibt es erstmal eine große Transformation und dann so nur umbauen.
Ja, hoffentlich nicht. Also ich finde, das ist wirklich die Riesenstärke. Und ich meine, ne, wir kennen uns jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, wir haben das letzte Mal zu meinem eigenen Startup geredet und so weiter. Und wenn ich jetzt so reflektiere, alle Sachen, die ich dazwischen gesehen habe, ganz oft fällt so ein Startup mit Egos oder so VPs, die du dazu kaufst oder Director Levels, die du dazu kaufst, die dann eine Meinung haben, aber nicht unbedingt arbeiten wollen. Und ich glaube, wenn wir uns das irgendwie so lange wie möglich beibehalten können, eben nicht in so ein Schema zu fallen, dann sind wir auch weiterhin so erfolgreich.
Einfach gar nicht so weit wachsen. Einfach viel mit AI und Agents bauen.
Ja, easier said than done. Ne? Also um die so Richtung Wachstum. Wir hatten Ende des Jahres, 2025, hatten wir 300 Millionen ARR. Drei, vier Monate später waren wir jetzt auf über 500 Millionen. Und wir haben ganz am Anfang darüber geredet, wie wir jetzt gerade erst denken, wir sind ganz am Anfang, noch nicht mal die Kundensupport-Use-Cases sind erfüllt. Also dieses Unternehmen hat Potenzial, riesig zu werden. Und weiß ich nicht, ich bin jetzt mal ganz gewagt, aber jede Dimension von SAP zu übertreffen im europäischen Markt. Also ja, wir werden wahrscheinlich nie klein bleiben.
Und bei euch, was ist so oder kann man es irgendwie einteilen, was zu dem Wachstum auch führt auf Produktebene? Ist das wirklich diese agentische Sache? Ist es viel einfach nur die Nutzung der Modelle? Weil ihr habt es ja auch auf der Plattform ja auch unterteilt. Man kann entweder in den Creative Part, sage ich mal, reingehen, eher in den Agentic Part, was ich sehr gut finde, dass ihr es irgendwann unterteilt habt. Kann man das irgendwie gewichten?
Ja, klar, gewichten wir das intern. Das darf ich jetzt leider nicht verraten, wie das genau gewichtet ist. Aber ich glaube, was ich für unseren also über Growth verraten kann, ist, dass natürlich die Kombination, so ein eher Consumer-based Produkt zu haben, wie unsere Creative Suite, ne, wo du deine Ads erstellen kannst und coole Voice-Overs machen kannst und so weiter, erheblich dazu beiträgt, auch, dass wir auf der B2B-Seite erheblich wachsen. Denn so haben wir, ne, sehr einfach auch Brand Recognition innerhalb der Teams zu haben, weil wir direkt anwendbar sind. Und das unterscheidet uns natürlich auch auf vielen anderen, von vielen anderen Playern, die in dieser Agentenblase sind, die, bei denen du immer über irgendwelche Consultants gehen musst, um irgendwas umzusetzen oder so. Ne? Und bei uns kannst du als normaler Mitarbeiter reingehen und so einen geilen Agenten aufsetzen. Und im Idealfall hast du vorher sowieso schon im Growth oder Marketing deine Sachen erstellt mit 11 Agents oder 11 Labs in generell und weißt deswegen ungefähr, wie es sowieso funktioniert. Und das macht es natürlich sehr gut für uns, für Growth Acquisition effizient voranzutreiben.
Stimmt, dann seid ihr schon mit einem Fuß irgendwie drin, man kennt euch, hat dann irgendwie auch vielleicht Vertrauen, um halt dann nicht diese, als du es erzählt hast, habe ich direkt an diese Pricing Tables gedacht, wo der CTA eigentlich nur ist, talk to us. Da ist so, ja gut, okay, da weiß, was kommt.
Und genau, und auch da, aber wenn du das bei uns mal anguckst, also wir haben zwar diese Talk to Us auf der Agents-Plattform Pricing Tables, aber wir sind super transparent, was das Pricing angeht. Also wenn du das so durchrechnest, dann siehst du, dass du eigentlich jede Art von Credit quasi auf einen Cent oder auf Cent-Beträge runterbrechen kannst und so genau weißt, keine Ahnung, jede Callcenter-Support-Minute wird mich niemals mehr als 8 Cent pro Minute kosten, zum Beispiel, ne?
Okay, das ist cool. Ja, und inwiefern spielt dann auch, sagen wir mal, Community jetzt auch für deinen Growth-Bereich eine Rolle? Inwiefern versucht ihr dann auch wirklich den, sag ich mal, B2C-Bereich oder den Endkonsumentenbereich irgendwie auch community-mäßig zu begleiten, zu pushen?
Für die Creative-Plattform versuchen wir natürlich eine ganz große Menge. Also wir machen super viele Hackathons, auch mit Partnerunternehmen, die im ähnlichen Bereich sind. Die große Unicorns sind teilweise, machen wir super viel zusammen. Auf der B2B-Seite, wo wir Richtung, ne, da sind eher die Director Transformations oder COOs oder so, da machen wir natürlich keine Community-Building, sondern da machen wir exklusive Events, um mit denen darüber zu reden, wie wir eben deren User-Experience generell besser machen können oder sogar komplett neu gestalten können.
Ist ja quasi auch Community, heißt nur schöner.
Genau, bei Community, da geht bei mir immer sowas, so alle setzen sich mal cool in Berlin in irgendeinen Coworking Space zum Breakfast morgen und machen dann mal so eine Stunde, wir hacken was zusammen. Sowas machen wir super viel auf der Creator-Seite. Ne? Mhm. Da klingelt es bei mir bei Community. Was wir natürlich auf der anderen Seite machen, das den ganzen Enterprises ist natürlich, wir sind persönlich vor Ort, wir machen persönliche Demos für die, wir zeigen denen, wie was geht, selbst für die kleineren Unternehmen, die jetzt nicht die Deutsche Telekom sind, haben wir Partner, Implementierungspartner, die dann mit denen vor Ort auftauchen und denen zeigen, hey, schau mal, so haben wir das schon mal für andere gemacht, das wäre was. Also es ist eine andere Art von, ich würde es eher Relationship Building nennen als Community Building.
Vielleicht haben so krasse Sealer ja auch mal Bock auf so einen Berlin-Pizza-Hackathon.
Ja, also wenn ihr das hört, ihr seid gerne herzlich eingeladen. Wir posten alle unsere Hackathons in der Regel auf Luma. Da werdet ihr es finden.
Da ist vielleicht nicht die bekannteste Plattform auch in Deutschland, aber sehr cool. Und wie sieht das, also mir gerade eingefallen, ist ein bisschen raus, nochmal gezoomt, aber wenn du an deine eigene Nutzung von Voice denkst, jetzt ist natürlich die Erwartungshaltung, du arbeitest bei 11 Labs, machst alles noch mit Stimme. Wie sieht es eigentlich bei dir aus auf dem Schreibtisch?
Ja, auch ähnlich. Also ich habe in der Regel, stehe ich morgens auf und dann bekomme ich mein Voice Briefing. Voice Briefing ist so ein Ding, so eine Mischung aus Cloud Agent, der dir durch deine ganzen Channels, Slack und so weiter durchgeht und die erstmal zusammenfasst, was ist eigentlich wichtig für dich am Morgen und dann liest mir das 11 Agents erstmal vor. Das ist quasi so ein Morning-Podcast, den ich für mich persönlich kriege.
Geil.
Und ja, und so zieht sich das halt durch den Tag durch. Es gibt natürlich auch noch leider eine ganze Menge Sachen, wo ich Tastatur nutze, einfach weil, ne, ich nutze, keine Ahnung, 40 verschiedene SaaS-Tools oder so weiter. Man muss einfach ehrlicherweise sagen, wir sind da noch nicht. Diese SaaS-Tools sind dafür gemacht, dass ich Text- und Maus-Input habe. Und bis das sich ändert, wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Ja, so um das so abzuschließen, ich würde sagen, es ist gut noch 70% Tastatur und Maus, aber immerhin schon 30% Voice, mit der ich so meinen Alltag gestalte.
Das ist geil. Ich habe tatsächlich mir auch ein Tool so nachgebaut auf dem Mac, um das nochmal zu tracken, wie viel Voice und Tastatur ich habe. Bei mir ist auch so tatsächlich 35, 40, je nachdem, wo ich gerade bin, ja. Voice und der Rest Tastatur. Das ist ein ganz anderes Arbeiten.
Was ist denn dein Use Case da für die vielen Prozent Voice?
Alles. Also Ob es jetzt irgendwie Input in, vor allen Dingen Input in Sprachsysteme, also in KI-Chats einfach, wenn ich irgendwas erarbeite, wenn ich unterwegs bin, habe ich ganz oft Kopfhörer an und mache mit irgendeinem AI-Assistant in der Hosentasche, erarbeite ich irgendwas, brainstorme so ein bisschen rum, machen wir relativ viel mit Claude und da habe ich auch tatsächlich Morning Briefing, ich habe aber noch den Output noch als Text, das war eine sehr gute Idee, vielleicht auch so ein Audio Morning Briefing mal zu machen, finde ich sehr geil. Und ansonsten tatsächlich, wenn die Formatierung stimmt, auch viel Kommunikation im Team. Also entweder Voice to Text oder einfach, ich meine, wir nutzen Slack als Kommunikationsding, Voice Input wird transkribiert im Tool drin, läuft. Und da hat sich mittlerweile alle im Team auch gewöhnt, das dazu zu haben. Und ist zwar nicht direkt so Voice, aber schon irgendwie, wir transkribieren halt alle unsere Meetings. Das heißt, für uns ist eigentlich der Punkt, dass Stimme und das, was gesagt wird, immer unglaublich wichtig ist und eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist. Das heißt, wenn ein Chatbot oder ein Meeting, Note-Taker im Meeting fehlt, dann wird erstmal geguckt, warum. Weil wir super viel mit Kontext arbeiten und sagen, ja, wir haben es mal gesagt und daraus machen wir halt Sachen. Und ich glaube, da ist halt Sprache unglaublich mächtig.
Ist bei uns auch so. Also diese Meeting-Transcription, die ist ja oft noch sehr laienhaft, dass du irgendwie dann eine Transcription hast und weißt nicht so ganz, was du damit machen sollst, aber bei uns fließt das in Actions ein. Ne? Also so ein, zum Beispiel, wenn ich ein Bewerbungsgespräch führe, dann ist das direkt nach dem Bewerbungsgespräch, habe ich vorher schon in unseren AIs Kriterien gesammelt, was ich wie gerne haben möchte, welche Fragen ich wie beantworten möchte. Ich stelle immer die gleichen Fragen, das wissen viele Bewerber nicht. Und so werden Bewerbungsgespräche zum Beispiel vergleichbar. Und so habe ich sofort da eine Auswertung, auch rational gesagt, wie sieht der Computer das eigentlich? War die Person jetzt besser oder schlechter als die Person davor?
Das ist geil.
Und was ich auch noch interessant finde mit Voice Input, würde ich jetzt aber sagen, da bin ich so semi-kritisch gegenüber. Die Welt wird natürlich wahnsinnig schnell, wenn du in so einem AI-Unternehmen arbeitest, wahrscheinlich auch bei euch. Ne? Man hat parallel mehrere LLMs offen, man macht 5 oder 6 oder 7 Sachen parallel. Und theoretisch würde der Text-Input, um alle diese 7 Sachen parallel zu machen, das würde zu lange dauern. Und das heißt, da ist es natürlich wahnsinnig hilfreich, immer schnell Voice-Input zu machen, um die nächste Iteration wieder weiterzubekommen.
Macht aber auch ein bisschen müde im Kopf, wenn man dann irgendwie 5 Cloud-Code-Agenten hat, die man betreuen muss.
Genau, also, und nicht nur Cloud-Code, das kann ja auch irgendwie Figma-Designs oder sonst irgendwas sein. Ne? Es ist, ich glaube, und das ist so eine Herausforderung unserer Gesellschaft mit AI generell, die Welt ist schon schnell und sie wird jetzt noch viel schneller. Und dieses permanente Context-Switching, was ich, glaube ich, zu ganz großem Ausmaß in meinem Job habe, ist super anstrengend.
Und wo steht da dein Markt?
Im Context-Switching?
Ja, im Kopf. Im Context-Switching. Sind wir da schon bereit für?
Also, ich glaube, wir können uns dem nicht verwehren. Ne? Das hat jetzt weniger mit 11 Labs zu tun, sondern mit AI generell. Also AI beschleunigt einfach Sachen so wahnsinnig schnell und die Art und Weise, wie Sachen jetzt gerade umgesetzt sind. Es heißt einfach, wir müssen das alle lernen und wir müssen da gut drin werden, Kontext zu switchen. Und wir müssen irgendwelche Mechanismen schaffen, wie wir trotzdem abends zufrieden nach Hause gehen und nicht überlastet sind. Ich glaube, es wird auch Produkte geben, die uns dabei helfen, das navigieren zu können. Ne? Und da sind wir halt jetzt gerade noch nicht. Das sind diese ganzen Orchestration Layers von AI. Ne? Also mit OpenCloud, OpenCloud angefangen. Und da entwickelt sich ja jetzt auch viel, die dann halt für dich die Interpretation des Kontextes wiederum übernehmen. Und insofern, vielleicht ist es dann auch nur eine Übergangszeit, in der das so sein wird.
Wie gehst du, wenn du sagst, abends nach Hause kommen und entspannt zu sein, hast du da einen Tipp für alle, die ähnlich überladen sind?
Oh, ich wünschte, ich hätte das. Also es ist schon so, dass mein Kopf den ganzen Tag rattert. Ich bin aber von Natur aus auch so eine Person, die einfach den ganzen Tag Energie und Drive und so weiter hat. Das heißt, irgendwie brauche ich das auch. Aber es ist schon, ja, ich weiß nicht, ob es dauerhaft gesund ist, den ganzen Tag rattern zu haben. Das hatte ich aber auch schon lange vor 11 Labs.
Ich glaube, das ist auch so eine
17 Jahre.
Typ Mensch-Sache eigentlich. Und ich glaube, in der Growth-Rolle zu arbeiten, da gehört das auch dazu.
Genau, und man muss sagen, also ich kann das auch gar nicht bestimmen. Also wenn ich morgens unter die Dusche gehe, da kann ich sonst noch so sagen, ich möchte jetzt entspannen oder was auch immer andere Leute in der Dusche machen. Bei mir klackern dann die kreativsten Ideen rein, was man wieder machen könnte, um den nächsten Growth Channel zu hacken.
Und dann ist wichtig, dass man es irgendwo notieren kann oder einsprechen kann.
Genau, weil dann bist du wieder bei Context Switching, weil in dem Moment, wo du das dann nicht notierst, hast du 5 Minuten später schon wieder 3 andere krasse Gedanken und schon wieder den ersten vergessen.
Aber das bringt mich ganz gut zur letzten Frage. So aus deiner Perspektive, du hast jetzt fast ein Jahr bei 11 Labs, siehst du den AI-Markt sich bewegen. Wo siehst du denn so in den nächsten Jahren, ich glaube jetzt irgendwie zu sagen, 5 Jahre ist, glaube ich, schwierig zu sagen, aber so in den nächsten Jahren auch so das Thema Voice, was gar nicht Adaption angeht in europäischen Markt, weil ich glaube, das ist einfach ein anderes Thema, aber so Technologie. Wie wird sich so der Alltag verändern, technologisch gesehen, mit Voice in den nächsten Jahren, aus deiner Brille?
Wir werden komplett neue Modelle haben, wie wir mit Dingen interagieren. Also wenn wir sagen, wir hatten einen iPhone-Moment 2008 und wir haben komplett neu erfunden, wie wir unseren Alltag gestalten, dann wird das wieder so passieren. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass das Handy nicht mehr das Hauptaugenmerk bekommen wird von unserer Aufmerksamkeit, sondern irgendwas, was wir im Ohr oder in der Brille oder sonst irgendwo tragen, irgendwas, was mit eben Voice-Interaktion zu tun hat. Das wird dafür sorgen, dass Webseiten, wie wir sie kennen, so in der Zukunft nicht mehr gestaltet sein werden. Die werden komplett anders gestaltet sein und wahrscheinlich sehr viel abstrakter sein und nur noch dir was auf den Screen werfen, wenn es gerade wichtig ist. Also um die Antwort kurz zu halten, ich glaube, die komplette Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren, momentan wird über Bord geworfen werden.
Und dann schöner Faden wieder nach vorne, eigentlich auf die natürlichste Art und Weise, nämlich über Sprache und nicht über irgendwelche Devices, die die Hand kaputt machen.
Korrekt.
Mega. Ich glaube, schöner roter Faden und Sum-up hätte ich gar nicht mir wünschen können. Von daher, Gordy, vielen, vielen Dank für deine Meinung, für deine Insights, für wie 11 Labs eigentlich arbeitet und alles drumherum. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, war sehr, sehr cool. Hast du was zum Loswerden?
Nee, erstmal ich danke dir, Jens. Und ja, was habe ich zum Loswerden? Nö, jeder, der es mal ausprobieren möchte, wie gesagt, auf der Creator-Seite könnt ihr einfach selber experimentieren, eure Werbevideos, Textovers oder was auch immer erstellen. Und auf der Enterprise-Seite auch einfach mal registrieren innerhalb von 10 Minuten habt ihr euren ersten Voice-Agenten aufgesetzt und dann kannst du noch nach vorne gehen.
Ich glaube, das geht sogar schneller. Also von daher auch meine Empfehlung, seit vielen Jahren 11 Labs-Nutzer, macht auf jeden Fall Spaß. Bin gespannt, was noch so kommt. Das ist ja schon mal so ein bisschen angerissen. Ich freue mich auf alle Updates und vielleicht machen wir da einfach mal eine Update-Folge.
Sehr gerne.
Lieber, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und hab noch eine so wunderschöne Woche.
Dir auch. Danke.
Danke. Ciao.